Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 26. Heute geht es mal wieder um ein Kernthema der additiven Fertigung im industriellen Umfeld, nämlich um das Drucken mit Metall. Das gängigste Verfahren ist aktuell das pulverbettbasierte Laserstrahlschmelzen, kurz LEBF. Die regelmäßigen Hörer der Druckwelle kennen das, ich versuche es kurz zu erklären. Ein Rakel bringt eine Pulverschicht im Bauraum aus, ein Laser verschmilzt die Partikel selektiv dort, wo ein Bauteil entstehen soll. Dann senkt sich die Bauplattform um ein winziges Stückchen, neues Pulver wird ausgebracht und das Spiel beginnt von vorne. So entsteht Schicht für Schicht das Bauteil. Wobei je nach Größe und Maschinenleistung dabei gerne mal Stund um Stund vergeht. Deutlich schneller geht das mit der sogenannten Wire-Arc-Technologie. Dabei wird, vereinfacht ausgedrückt, ein Draht, englisch Wire, per Lichtbogen, englisch Arc, aufgeschmolzen. Wenn man das noch mit einer cleveren Kinematik verbindet, sind wir bei der Technologie der Gefatec GmbH. Die Berliner nennen ihr Verfahren 3DMP. Wie es im Detail funktioniert und für wen es interessant sein könnte, weiß kaum jemand so gut wie unser heutiger Gast. Er ist uns aus der Hauptstadt per Internet zugeschaltet. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen den Leiter Business Development des Unternehmens, Sascha Ungewiss. Guten Morgen, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor.
Einen schönen guten Morgen, Herr Asche. Vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen beim Podcast dabei sein darf. Ja, wie gesagt, mein Name ist Sascha Ungewiss. Ich komme hier aus Berlin, habe in Berlin Maschinenbau studiert. Und bevor ich zu Gefatec, zum 3D-Metalldruck gekommen bin, habe ich viele Jahre im klassischen Werkzeugmaschinenbau gearbeitet und war dort vor allem in der Schleiftechnik unterwegs und habe eigentlich schon ziemlich viele Bereiche der Fertigungsunternehmen und viele Fertigungsunternehmen in meinem Leben sehen dürfen, wenn auch immer aus einem anderen Blickwinkel. Und damit bringe ich, glaube ich, auch nochmal in diese recht junge Technologie die Erfahrung der klassischen Werkzeugmaschine mit, weil letztendlich das ist da, wohin der Metalldrucker oder der Drehmetalldruck sich weiterentwickeln wird. Und daran wird er sich auch messen müssen.
Es klingt so, als wären Sie ein ganz alter Hase. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
Ich bin jetzt 42 Jahre alt.
Okay.
Für den 3D-Druck bin ich ein alter Hase, sagen wir mal so.
Okay, dann fangen wir ganz leicht an. Wofür steht denn jetzt 3DMP? Was bedeutet das?
3DMP steht für 3D Metal Printing. Also tatsächlich nochmal das kurz zusammengefasst, was es eigentlich ist, 3D-Metalldruck. Wobei, Sie hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen, letztendlich der Prozess des Druckens eben das Wire Arc Manufacturing ist. Dass der Begriff 3D-Metalldruck oder Metal Printing, wie wir ihn sehen als 3DMP, umfasst auch noch die Prozesse davor, sprich also den gesamten Software-Teil vom CAD bis hin zum gedruckten Bauteil. Letztendlich muss ich das Bauteil dann auch nochmal aufarbeiten und muss eine entsprechende CAM-Programmierung vor den eigentlichen Druck setzen und das gehört dazu. Deswegen fassen wir das alles zusammen als 3D-Metal Printing.
Okay, wenn Sie von wir sprechen, dann meinen Sie das Unternehmen. Seit wann gibt es das Unternehmen?
Die Firma Gefatec gibt es jetzt seit 2015, ist damals von Georg Fischer und Tobias Röhrig hier in Berlin gegründet worden, mit dem Anspruch, eben genau diese Technologie, die Warmtechnologie zu industrialisieren. Und der Fokus der beiden Gründer lag eben darauf, das Gesamtsystem anzubieten, also nicht einfach nur eine Maschine zu machen, sondern eben Maschine, Software und Prozessparameter so gemeinsam zu kombinieren, dass man hier eine industrietaugliche Lösung anbieten kann. Und heute sind wir ca. 30 Mitarbeiter hier in Berlin mit dem starken Fokus eben auf der Prozessentwicklung und der Anwendung. Im Hintergrund arbeiten da, haben wir da viele Partner mit der Zeit gewinnen können. Mit der Firma E-Mark, die unsere Maschinen baut, Fronius entsprechend für die Schweißquelle, aber auch für Stabilen, Böhler, Siemens und Linde, sodass wir letztendlich hier ein Gesamtpaket zusammenbringen, was der Industrie ermöglicht, einfach und kostengünstig 3D-Metalldrucke durchzuführen.
Okay, bevor wir einsteigen in die Funktionsweise und die Maschinenarchitektur, skizzieren Sie bitte kurz, für welche Bauteile eignet sich das Verfahren? Wie groß dürfen die sein? Welche Losgrößen sind wirtschaftlich herstellbar? Skizzieren Sie mal bitte Ihre Kundschaft so ein bisschen.
Genau, von den Bauteilgrößen kann man vielleicht sagen ungefähr, wir reden, ja, ich sag mal so von 5 bis 500 Kilo aktuell, in dem wir uns bewegen. Die Bauteile sind im Allgemeinen gekennzeichnet durch eine geringe bis mittlere Komplexität. Und interessant, von der Wirtschaftlichkeit wird es häufig bei eher teuren und schwer zersparenbaren Materialien. Man denkt meistens auch an Einzelteilfertigung, was nicht aber nicht unbedingt sein muss. Es können auch Serien gedruckt werden. Und wir bedienen eigentlich so ziemlich alle Industrietechniken, außer vielleicht die Medizintechnik. Das Interessante nochmal bei dem 3DMP ist hier, dass wir in erster Linie auf den Ersatz von Gussteilen, Schmiedeteilen oder eben für die Bearbeitung aus dem Vollen gehen. Also da, wo letztendlich klassische Verfahren an ihre Wirtschaftlichkeitsgrenzen kommen, da steigen wir ein. Es geht also hier nicht unbedingt, Sie hatten es ja vorhin angesprochen, das weit verbreitete Pulverbettverfahren, darum neue Bauteile zu entwickeln und für den Fertigungsprozess anzupassen, sondern wir ersetzen klassische Bauteile, die einfach heute aktuell nicht in der Wirtschaftlichkeit bei der Großgröße gefertigt werden können.
Okay, welche Materialien lassen sich mit Ihrer Maschine in Form bringen?
Grundsätzlich können wir alle Materialien, die sich schweißen lassen, auch für den 3D-Metalldruck nutzen. Wir setzen daher vor allem schon bereits vorhandene Schweißdrähte ein. Also es gibt damit eine sehr große Auswahl an Materialien, die für den Prozess einsetzbar sind. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass für die industrielle Anwendung müssen diese Materialien erst entsprechend entwickelt werden. Es müssen die Parameter entwickelt werden. Es müssen Materialeigenschaften nachgewiesen werden, um sie dann auch tatsächlich für ein Bauteil einsetzen zu können. Und das ist auch eine unserer Aufgaben, die wir als GEFA-Tech sehen, dass wir mehr und mehr Materialien, die vom Grundsatz her verfügbar sind, qualifizieren. Und so unseren Kunden einen qualifizierten Prozesssatz zur Verfügung stellen, damit sie mit Materialeigenschaften arbeiten können, die es schon gibt.
Okay, damit kommen wir zur Kernfrage. Erläutern Sie bitte Schritt für Schritt und en Detail, wie funktioniert das 3DMP oder 3DMP-Verfahren? Und für Sie als Hintergrund, die meisten der Hörer sind Ingenieure, also wir dürfen durchaus ins Detail einsteigen.
Gut, wo fangen wir am besten an? Vielleicht fängt man dabei nochmal ganz vorne so ein bisschen an, bevor man eigentlich zum eigentlichen Druck kommt, nochmal zu dem Warmprozess. Wir sprechen davon, dass wir endkonturnahe Bauteile erzeugen. Das heißt, ich starte ja meistens mit einem 3D-File, einem Step-File, wo mein fertiges Bauteil drin ist, was ich ja zum Schluss haben möchte. Um das zu erzeugen, muss ich also für den Druck ein Aufmaßmodell erzeugen, das entsprechende Nachbearbeitung ermöglicht. Bei der Erstellung dieses Aufmaßmodells werden auch gleich Bohrungen geschlossen oder das Bauteil so ein bisschen geglättet, einfach um das Fertigungsverfahren gerechter so ein bisschen anzupassen. Das sind meistens nur einfache Funktionen, die häufig in der CAD-CAM-Software schon zur Verfügung stehen, um also das Bauteil entsprechend vorzubereiten. Dann ist es hier ganz wichtig, jetzt kommen wir in den CAM-Prozess. Die CAM-Strategie sieht danach aus, dass man bei uns nach Standardgeometrien sucht. Das heißt also, es wird eine Wand, es wird eine Kurve, es wird eine gewisse Wandstärke definiert in der Software. Wir werden diese dann mit einem Parametersatz hinterlegen und einer Druckstrategie. Ja, so wird also das Bauteil erstmal in Einzelteile aufgeteilt. Man kann Strichraupen drucken, man kann meanderförmig drucken, man kann zirkular drucken. Es gibt da eben verschiedene Aufbaustrategien, die für den jeweiligen Bereich des Bauteils notwendig sind. Wenn das einmal definiert ist, entsprechende Parametersätze hinterlegt sind, dann beginnt die Software sozusagen das Bauteil wieder zusammenzusetzen zu einem Bauteil und dann wird es entsprechend Schicht für Schicht gesliced. Der Druck selber, hatten wir angesprochen, wir arbeiten hier mit dem Lichtbogen-Auftragsschweißen. Das heißt also, zwischen der Elektrode und dem Bauteil wird ein Lichtbogen erzeugt, der so viel Energie erzeugt, damit das Bauteil aufgeschmolzen wird und die Elektrode abgeschmolzen wird. Wir setzen hier den Zuhörern, die also von der Schweißtechnik sich gut auskennen, wissen das schon sehr gut, dass häufig das CMT-Verfahren ein, das Cold-Matted Transfer-Verfahren. Hier geht es darum, dass also der Schweißdraht leicht oszilliert, um die Schweißperle in der Schmelze abzulegen, um dann mal die Spritzeranfälligkeit zu reduzieren und auch um weniger Energie im Prozess zu nutzen. Das ist erstmal vom Grundsatz und vom Prozess her erstmal nochmal. Dann wie arbeiten wir dann in der Maschine? Wir haben die Möglichkeit, dass wir dreiachsig oder fünfachsig arbeiten. Bei uns ist es so, die Maschine hat drei orthogonale Achsen, an denen der Schweißkopf hängt. Der hängt also immer senkrecht von oben nach unten, von oben runter. Das hat den Vorteil, dass wir immer in optimalen Wannenlage sind. Ja, auch wenn für viele vielleicht die Genauigkeit an den Prozessen nicht so wichtig ist, aber für die Prozesswiederholbarkeit ist die Genauigkeit hier und die immer wiederkehrende Lage sehr, sehr wichtig. Und von daher haben wir uns entschieden, also wir kommen von oben mit dem Brenner, optimale Wandlage dreiachsig und können jetzt hier das Bauteil aufbauen. Im Dreiecksbetrieb, klassisch, wie man es auch, sage ich mal, von den Pulverbettverfahren kennt, wird also Lage für Lage gedruckt. Wir können hier Überhänge bis 10, 15 Grad erzeugen. Und dann können wir die Bauteile sozusagen Schicht für Schicht aufbauen. Das ist aber nur ein Teil. Wir haben die Möglichkeit, hier für größere Überhänge oder für komplexere Strukturen auch im Fünfachsbetrieb zu arbeiten. Dazu wird unter dem Brenner ein Drehschwenktisch positioniert, der also ermöglicht, das Bauteil in zwei weitere Freiheitsgrade zu manipulieren. Ja, und damit kann ich eigentlich die Vielfalt nochmal deutlich erhöhen. Und vor allem, wir arbeiten komplett ohne Stützstrukturen. Wenn ich also, was theoretisch ein Überhang von 90 Grad wäre, eingehe, dann wird das Bauteil entsprechend gekippt und ich drucke wieder gerade nach oben. Erhöht die Komplexität natürlich von dem ganzen Prozess um einiges, aber eben auch die Möglichkeiten, die dieser Prozess mit sich bringt.
Perfekt, das war detailliert erklärt. Super. Kommt eine einfache Frage zurück. Und was passiert, wenn die Drahtrolle irgendwann mal leer ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Nein, selbstverständlich erkennt die Maschine, wenn die Drahtrolle leer ist. Wir arbeiten von der Möglichkeit mit Drahtrollen. Es gibt auch bei größeren Bauteilen mit dem Drahtfass. Wir haben entsprechende Sensoren, die den Zustand des Drahtreservoirs sozusagen erkennt. Und wir einfach vor dem nächsten Beginn einer Welt, nennen wir das, oder einer nächsten Bahn, einen Stopp einfügen können, sodass die Maschine automatisch anhält und zu einem Drahtwechsel übergeht. Grundsätzlich ist es auch so schon, ich hatte angesprochen, wie gesagt, wir sehen uns ja so ein bisschen auch in dem Bereich der Werkzeugmaschinen, dass wir versuchen, diese Maschinen natürlich immer mehr zur Autonomie zu bringen und überwachen eben nicht nur den Draht, sondern eben auch die Prozessgase, ist das Gas alle, welche Temperatur hat das Bauteil. Ja, wir können automatisch Kühlfahrten machen, wenn sich die Zwischenlagentemperatur erhöht. Wir können aber auch die Möglichkeit der Stromkontaktrohr automatisch wechseln. Ja, das ist so ein typisches Verschleißteil im Prozess, sodass wir eben Stück für Stück den Grad der Autonomie anheben, um da eben auch wenn wir schneller sind, natürlich größere Bauteile aufbauen, langen Prozesszeiten möglichst mannlos zu bedienen.
Sie hatten es eingangs erwähnt, der Draht ist gleichzeitig die Elektrode, die abgeschmolzen wird. Welchen Durchmesser hat der Draht / die Elektrode?
Wir setzen aktuell 1,2 mm Drähte im Durchmesser ein. Das hat sich für uns so ein bisschen als Sweet Spot ergeben, die Möglichkeit, entsprechende Auftragsraten zu realisieren, also nicht zu dünn zu machen, aber auch nicht zu hoch, um den Energieeintrag und damit die Kühlzeiten optimal auszubalancieren. Hinzu kommt, dass wir eben möglichst versuchen, eben den CMT-Prozess einzusetzen, wo eben dieser Draht der oszilliert und der auch da aufgrund der Massenträgheiten bei 1,2 mm aktuell eine Grenze gesetzt ist.
Sie verkaufen zertifizierten Draht, wenn ich Sie eingangs richtig verstanden habe. Muss der Kunde diesen Draht nehmen oder kann er Standardware verwenden?
Grundsätzlich kann der Kunde jeden Draht verwenden, den er möchte. Wichtig ist zu verstehen, dass der Draht halt einen sehr starken Einfluss auf den Prozess hat. Material ist eben nicht gleich Material und damit verhält sich das auch ein bisschen anders, auch wenn es vielleicht von den grundsätzlichen Legierungselementen ähnlich ist. Und wenn wir eben Garantien für unsere Parameter geben, dann muss auch entsprechend unser Draht oder der Draht unserer Partner, die wir da vorgeben, eingesetzt werden.
Ich hatte gesagt, ein großer Vorteil Ihres Verfahrens ist die sehr hohe Aufbaugeschwindigkeit. Wie groß ist sie denn? Verraten Sie uns das? Kubikzentimeter pro Stunde, Kilo pro Stunde, was ist da möglich?
Genau, also wir Aufbauraten grundsätzlich wie mit allen Verfahren ist natürlich immer stark material- und geometrieabhängig. Klar. Wobei man eben sagen kann, dass wir aktuell Prozesse haben, die im Bereich 5 bis 6 Kilogramm pro Stunde Materialaufbau ermöglichen. Wichtig hier bei uns ist eben immer zu verstehen, dass natürlich auch durch den hohen Energieeintrag die Wärmeableitung gewährleistet sein muss. Das heißt also, eine Kühlung ist hier durchaus wichtig. Wir haben also neben dem Prozess des Druckens eben auch immer wieder Kühlzeiten integriert. Hier kommt es eben darauf an, wie stark ist der Wärmeabfluss, kann ich vielleicht im Batch drucken. um die Möglichkeiten des Prozesses voll ausnutzen zu können, beziehungsweise habe ich eine optimierte Kühlung, wenn ich zum Beispiel eine Serie drucken will, wo die Geometrie immer gleich ist, dann habe ich auch die Möglichkeit, die Kühlung gezielter einzusetzen und so die Aufbauraten entsprechend hochzuhalten.
Es handelt sich also grundsätzlich um einen Schmelzprozess, dementsprechend, wie hoch ist die Materialdichte nach dem Druck?
Auch das wieder ist so ein bisschen abhängig von dem, was dort gedruckt werden soll, was für Werkstoffe gedruckt werden. Aluminium neigt beispielsweise deutlich stärker zur Porosität als Edelstähle. Auch den Prozess selber kann man natürlich, mit dem Prozess selber kann man die Porosität im Bauteil beeinflussen. Ja, also wenn letztendlich das je nachdem, welche Aufbaustrategie ich verwende, welche Wärme ich habe, das Schmelzbad länger flüssig ist, hat es die Möglichkeit für die Gase eben auch länger mehr Zeit auszugasen und damit eben auch den Porenraum zu reduzieren. Grundsätzlich von der Materialdichte sind wir eben in der Lage, so dichte Werkstoffe herzustellen, dass wir also Guss- und Schmiedeteile ersetzen können.
Wie gesagt, Vorteil ist sehr hohe Aufbauraten. Das geht natürlich oder wird gekauft mit dem Nachteil, dass die Auflösung, sprich die Druckgenauigkeit, vergleichsweise klein ist. Wie groß ist die Auflösung? Wie dünn sind also die kleinstmöglichen Schweißrauben? Wie endkonturnah ist das Bauteil nach dem Druck?
Genau, das ist natürlich, das ist genau der Punkt, haben Sie richtig angesprochen. Wir haben gewisse Grenzen, was die Auflösung betrifft. Aktuell arbeiten wir mit Schweißrauben, die so im Schnitt zwischen 6 bis 8 mm breit sind und 4 mm hoch sind. Auch das wiederum lässt sich natürlich alles über Prozessparameter in einer gewissen Art und Weise beeinflussen. Da wir natürlich den Vorteil des Prozesses, die hohen Auftragsraten nutzen wollen und weiter fördern, entwickeln wir uns natürlich dahingehend eben eigentlich mehr Material aufzubringen. Man könnte natürlich für feine Strukturen nochmal dahin gehen und sagen, okay, ich suche mir halt einen Prozessparameter, der vielleicht für kleinere Schweißraupen möglich ist. Macht aber für uns relativ wenig Sinn, wie gesagt, weil in vielen Fällen eben nachbearbeitet wird. Und da ist es dann letztendlich günstiger, einfach, ich sag mal, viel Material aufzubringen. Ich hatte ja auch vorhin schon davon gesprochen, es werden Bohrungen verschlossen und ein paar Details rausgenommen, um den Druckprozess zu optimieren und dann eben entsprechend mit der Nachbearbeitung die Details zu schaffen.
Okay, Schweißraupe 6 bis 8 mm breit, 4 mm hoch. Glatte Oberflächen sind damit also unmöglich. Das heißt, wenn ich glatte Oberflächen haben will, ist grundsätzlich eine Fräsnachbearbeitung nötig, richtig?
Das ist richtig, genau. Die erzielbaren Oberflächen sind immer in einer gewissen Weise wellig, je nachdem auch da wieder prozessabhängig, wie groß die Welligkeit ist. Aber wenn ich eine wirklich glatte Oberfläche haben will, dann komme ich um eine Nacharbeit nicht rum. Das betrifft aber letztendlich auch alle anderen Fertigungsverfahren, inklusive ein gegossenes Bauteil. Wenn ich eine glatte Oberfläche habe, die wirklich also auch eine Funktionsfläche ist, dann bearbeite ich sie natürlich nach. Bei uns ist es halt so, dass durch die Oberfläche natürlich auch noch gewisse Kerben da sind. Das heißt also da, wo Belastungen auf dem Bauteil sind, da wird man eher dazu neigen, im Gegensatz zu einem Gussbauteil, das nochmal zu überarbeiten. Wir sehen auch noch, dass es, ich sag mal, in der Industrie noch zu wenig Erfahrung mit Teilen as printed gibt, wobei wir immer mehr da letztendlich hingehen, weil wir wollen es ja nicht die Kosten erhöhen, sondern wollen es bloß die Kosten senken und dass eben auch die gedruckte Oberfläche so anerkannt wird und so genutzt wird. Und die ersten Bauteile gibt es in diesem Bereich. Geht also beides und häufig auch in der Kombination.
Wenn eine Fräsnachbearbeitung in aller Regel nötig ist, ist auch ein Umspannen immer nötig, kostet Zeit, kostet Geld, ist aufwendig. Wirft für mich die Frage auf, und ich bitte Sie zu entschuldigen, ich bin kein Maschinenbauer, aber ich frage mich, warum integrieren Sie keinen Fräskopf in Ihren Drucker?
Grundsätzlich ist das natürlich ein richtiger Ansatz, erstmal dazu überlegen, wie kann ich das vielleicht in einer Aufspannung fertig machen. Auch das ist ja, ich sag mal, im Werkzeugmaschinenbereich klassisch, dass man eigentlich dahin geht, möglichst alles in Aufspannung zu machen. Hier haben wir es aber mit zwei, ich sag mal, grundsätzlich unterschiedlichen Prozessen zu tun. Der Drucken oder der Schweißprozess ist eben sehr viel Hitze mit sehr viel Wärme verbunden, während ich im Fräsen natürlich möglichst konstante Umgebungsbedingungen brauche, weil ich hohe Genauigkeiten erzielen will. Ja, ich muss auch beim Fräsen, habe ich größere Kräfte, die ich aufnehmen will. Ich brauche eine Spanabfuhr normalerweise. Es gibt ja auch zwar Trockenfräsen, aber häufig wird auch mit Emulsion gekühlt. All das beißt sich so ein bisschen bei uns mit dem Druckprozess. Das heißt, zum Schluss, wenn ich eine kombinierte Maschine habe oder einen Fräskopf habe, den ich da irgendwie einbringen will, habe ich irgendwo immer einen höheren Komplexitätsgrad in der Maschine, der natürlich auch die Kosten hochbringt. Und zum Schluss, sagen wir uns gesagt, kann ich immer nur eins machen. Ich kann drucken oder fräsen. Ja, und da die Druckzeiten nach wie vor trotzdem sehr lang sind, steht eben immer der andere Prozess und damit lohnt es sich für uns nicht. Es gibt, was nicht heißt, dass es nicht grundsätzlich ein falscher Gedanke ist. Also es gibt auch Anwendungsfälle, wo sowas interessant sein kann, wenn ich halt kleine Bauteile, lokale Reparaturen mache, wo ich ein bisschen was wegfräse, wieder was raufdrucke und dann nachbearbeite. Ist das vielleicht möglich oder interessant? Für uns liegt der Schwerpunkt natürlich in neuen Bauteilen, großen Bauteilen. Und da ist eben die Maschine drauf optimiert. Ja, und dazu kommt, dass unsere Kundenklientel haben eben eigentlich fast alle Fräsmaschinen. Und unser Prozess geht ja dahin mit der endkonturnahen Fertigung, dahin, dass Fräsbearbeitung eingespart wird. Das heißt also, unsere Kunden haben, wenn sie ganz viele Drucker von uns haben, irgendwann auch ganz viele Fräsmaschinenkapazitäten frei, weil sie keinen großen Klotz mehr bearbeiten müssen, sondern nur noch Endkontur nachfräsen. Und damit haben wir die Kapazität sowieso schon vorhanden.
Jetzt hatten Sie gerade gesagt, die Maschine ist optimiert auf große Bauteile. Wie groß ist denn der Bauraum? Wie groß darf ein Bauteil maximal sein?
Genau, wir haben zwei verschiedene Baugrößen. Es gibt es nochmal als dreiachsige oder fünfachsige Version, wie ich vorhin angesprochen hatte. Bei der kleinen Maschine reden wir von einem Bauraum von ca. 700 x 900 x 1250 mm im Dreiachsbereich. Also das ist schon ordentlich. Ja, wir reden immer von der kleinen Maschine. Und die große Maschine ist dann eher in der Kategorie Zimmergröße der Gesamtmaschine und da mal ein Bauraum von 1,1 Meter mal 1,4 Meter mal 1,7 Meter im dreiachsigen Bereich. Also durchaus große Bauteile. Im fünfachsigen Bereich durch den Schwenktisch und die Geometrie des Schwenkens ergeben sich dort natürlich ein paar Einschränkungen. Aber wir hatten es ja auch schon eingangs mal angesprochen, bis 500 Kilo Bauteile, also das sind schon größere Bauteile.
Sie sagen, die große Maschine ist so groß wie ein Zimmer. Was heißt das in Quadratmetern und wie viele Quadratmeter Footprint beansprucht die kleine Maschine?
Da muss ich jetzt selbst nochmal, also die große Maschine, da reden wir von 4,5 Meter mal 4,5 Meter und auch fast 4,5 Meter groß. Mhm. Ja, die wird auch komplett demontiert, um sie zu transportieren. Und bei der kleinen Maschine, das ist noch eine Hakenmaschine, die wir so im Gesamtheit bewegen können. Da reden wir von 2,5 Meter mal 3 Meter als Fläche und knapp 3 Meter Höhe.
Okay, dann lassen Sie uns kurz über Geld reden. Was muss ich investieren, wenn ich eine kleine oder eine große Maschine haben will?
Also die Maschinen ist natürlich auch ein bisschen vom Ausstattungsgrad her, gehen irgendwo in den mittleren bis oberen sechsstelligen Bereich, werden die angeboten. Das ist so ungefähr die Region, in der wir es bewegen, ja.
Wenn ich so eine Maschine haben will, was brauche ich in meinem Unternehmen? Was muss an Infrastruktur vorhanden sein? Wir hatten jetzt gerade im Prozess, hatten wir nicht über Schutzgas gesprochen, glaube ich. Schutzgasanschluss ist aber notwendig, nehme ich mal an.
Schutzgas gibt es Möglichkeit, das über Flaschen, über Batterien zuzuführen. Druckluft ist meistens das, was wir brauchen, und Strom. Das sind eigentlich so die Hauptpunkte, die ich als Infrastruktur in der Halle brauche.
Okay, Sie haben eingangs viel über die Software erzählt. Frage ist die Software dabei oder muss ich die extra kaufen?
Genau, sie ist mit dabei. Software ist hier natürlich ein ganz wichtiges Teil unseres Gesamtpakets, denn ohne Software kann man mit der Maschine wenig anfangen. Wir sitzen da mittlerweile komplett auf die Lösung von Siemens. Das heißt, dass wir haben mehrere Sachen dort im Einsatz. Das erste ist ja erstmal die reine Maschinensteuerung. Also ja, wer sagt mir denn, wie die Achsen verfahren, die ganze Sensorik, Aktorik in der Maschine? Da arbeiten wir wie viele im Werkzeugmaschinenbereich auch mit einer Siemens 840D-Steuerung. Ja, wir wollen ja, wie gesagt, wir stehen ja letztendlich neben der Fräsmaschine, neben der Drehmaschine. Das heißt, unsere Kunden sind diese Möglichkeiten der Eingabe, der Maschinenkontrolle und auch der Service und der Wartung der Steuerung gewohnt. Ja, und finden sich da eben sehr schnell wieder. Das war eben einer unserer Ansätze auch, um, ich sag mal, die Schwelle für diese neue Technologie möglichst niedrig zu halten. Und als zweiten wichtigen Softwareaspekt, das hatten wir vorhin, das Thema ist die CAM-Software. Die ja letztendlich die Intelligenz dafür ist, wie das Bauteil aufgeteilt wird, wie es gesliced wird und wie ich damit dann entsprechend die Bahn in die Maschine übergeben kann. Auf dem Almforum vor ein paar Wochen haben wir auch hier jetzt kürzlich die Partnerschaft mit Siemens nochmal veröffentlicht im CAM-Bereich. Das heißt also, alle, ich sag mal, speziellen Gefertec-Module, die wir da entwickelt haben für entsprechende CAM-Programmierung, werden in der Siemens NX-Software integriert, was eben die Möglichkeit erlaubt, für unsere Kunden die gesamte Prozesskette in einer Software abzubilden.
Das heißt, die Siemens-Steuerung, sagen Sie, wird von den meisten Maschinenbedienern, ist denen bekannt, kennen sie. Das heißt, jemand, der die Maschine bedient, bedienen will, muss nicht zwingend ein Ingenieur sein.
Genau. Sie sind im Fertigungsumfeld sind die bekannt. Wie gesagt, im Konstruktionsumfeld, im Kampfsoftware-Bereich ist die NX bekannt. Also da findet man sich wieder und eben an der Maschine selber ist es entsprechend bekannt. Das heißt, hier hat es von Vorteil vor allem eher vielleicht, wenn man aus dem Schweiß Schweißerfahrung mitbringt. Aber ich muss dort kein Doktor, Professor oder Ingenieur sein, um mich grundsätzlich in der Maschine wiederzufinden. Das ist nicht unser Anliegen. Wir wollen ja in die Industrie, wir wollen dorthin, wo die Maschinen Bauteile herstellen.
Kommen wir nochmal zu einer etwas schwierigeren Frage. Trauen Sie sich zu, mir zu erläutern, die Vor- und Nachteile, A, im Vergleich zum eingangs skizzierten Laserpulverbett schweißen, auf der einen Seite, und Unterschiede zum, es gibt ja auch das pulverbasierte Auftragsschweißen, wo eben kein Draht, sondern Pulver zugeführt wird. Wo liegen da jeweils Vor- und Nachteile?
Genau, am Anfang sieht man das ja häufig so ein bisschen, dass diese Verfahren im Wettbewerb stehen, aber eigentlich, wenn man sich das mal auf den zweiten Blick hinguckt, dann sieht man eigentlich, dass sich das auf sehr unterschiedliche Bauteile abgrenzt. Das heißt, mit dem, wir hatten es eingangs gesprochen, der Warmprozess ermöglicht eben schnell und kostengünstig große Bauteile herzustellen. Ja, Draht ist viel billiger als Pulver.
Ja, ganz kurz, Herr Ungewiss, Sie hatten jetzt mehrfach den Begriff warm benutzt für die Hörer, die das nicht wissen, Wire Arc Additive Manufacturing, richtig?
Korrekt, das ist richtig. Ja, genau, okay. Das ist ja der eigentliche Druckprozess, den wir über den 3DMP integrieren. Genau, das ist richtig.
Okay, Entschuldigung, ich hatte Sie unterbrochen. Weiter bitte.
Nee, genau, okay. Also der Draht ist erstmal vom Grundsatz her als Material sehr viel günstiger als Pulver, sehr weiter verfügbar und auch viel einfacher zu handhaben. Das ist eine große Stärke natürlich auf der Kostenseite und der Handarbeitseite für diese Prozesse, die drahtbasiert sind. Ich kann natürlich eben auch entsprechend viel mehr verdrucken. Das hatten wir ja vorhin auch nochmal ganz kurz eingangs besprochen, welche Auftragsraten möglich sind, die jenseits oder ein Vielfaches dem sind, was ich mit den Pulverbetten erreichen kann und mit dem Pulvermaterial. Dafür eben fehlt es entsprechend an der Präzision und der Auflösung, ja, der Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch die Kombination, eben wie gesagt, wenn ich jetzt nicht im Bett arbeite, sondern in der Pulverdüse, auch da habe ich die Möglichkeit, mit weniger Wärmeeintrag gezielt kleinere Strukturen aufzubringen. Das ist, was wir halt nicht können, da wo sich das eben ganz klar abgrenzt. Also wenn die zu fein wird, Bauteile zu klein wird, zu komplex wird, auch Komplexität ist für unseren Prozess nicht unbedingt unsere Stärke, sondern ist eher die Einfachheit. Also genau das Gegenteil letztendlich, was die Pulverprozesse machen. Und da hat halt, wie gesagt, da wo es hochkomplex aber eben langsam wird, geht es eben über das Pulver. Da, wo es eben weniger komplex, aber hohe Aufbauraten kostengünstig ist, da ist es eben der Draht. Einen weiteren Vorteil vielleicht für das Warmverfahren oder für das Mic-Mac-Schweißen, was wir ja da letztendlich zum Schluss einsetzen, ist, dass wir auf vorhandene Normen aufsetzen können. Ja, das sehen wir jetzt ein bisschen bei den Bauteilherstellungen. Wir haben ein Schmelzverfahren oder generell der 3D-Druck ist ja ein Schmelzverfahren. Das heißt, wir erzeugen natürlich auch entsprechend Material. Und das muss ja alles irgendwo nachgewiesen sein. Die Qualität muss entsprechend da sein und der Nachweis dazu. Und dafür gibt es in vielen Fällen Regelwerk, geregelte Bereiche. Und wir können eben an der Stelle auf das Regelwerk des Schweißverfahrens aufsetzen und das entsprechend für unseren Prozess interpretieren. Das ist nochmal so ein bisschen ein Vorteil, sage ich mal, den ich jetzt für die drahtbasierten Prozesse sehe, weil man hier nicht die Welt komplett neu erfinden muss.
Mhm. Wobei, offen gesagt, Pulver muss gar nicht mehr unbedingt zwingend so wahnsinnig langsam sein. Kleiner Hinweis an die Hörer, in Folge 10 haben wir die größte und schnellste pulverbettbasierte Laserschmelzanlage vorgestellt. Wer das mal sich erklären lassen will, dem sei die Folge 10 an dieser Stelle empfohlen. Zurück zu Gefatec. Wie viele Maschinen haben Sie schon verkauft? Wie viele sind im Feld?
Wir haben aktuell ca. 30 Maschinen im Markt. Und wie gesagt, wir sind ja erst seit 2015 gestartet, noch ein relativ junges Unternehmen. Und denke ich, zählen damit zu den Marktführern in dem Segment.
Wer sind denn die bisherigen Kunden? Können Sie da ein paar Namen nennen?
Ja, Namen wird ein bisschen schwieriger. Viel ist es im Bereich der Forschung, wenn man sich das bei uns mal anguckt. Also wir haben natürlich, weil es eben so eine junge Technologie ist, natürlich auch viel im Forschungsbereich tätig. Das sind natürlich diverse Universitäten überall auf der Welt, aber eben auch im Bereich der Luftfahrt sind einige Maschinen verkauft worden. Im Lohnfertigungssegment Ob das die FIT AG beispielsweise ist oder Rolf Lenk im Lohnfertigungsbereich, gibt es einige. Aber wir haben eben auch viele Kunden starten mehr und mehr Kunden im allgemeinen Maschinenbau und Energietechnik. Also Mitsubishi und Siemens zum Beispiel ist vielleicht da mal zu nennen. Gefertec generell ist halt sehr global aufgestellt. Wir haben also unsere Kunden sowohl in Europa, Asien als auch in Amerika. Genau, und entwickeln das halt in immer mehr Segmente fort.
Okay, Hand aufs Herz. Gibt es Wettbewerber mit einer ähnlichen Technologie?
Das ist eine interessante Frage. Es gibt natürlich weitere Anbieter mit dieser Technologie und im einfachsten Fall gibt es auch Anbieter, die einfach nur eine Schweißquelle an einen Roboter hängen, um sich quasi irgendwo mit dieser Technologie in den Markt anzubieten. Die Komplettlösung, wie wir sie haben, direkt gezielt die Maschine mit dem Prozess und der Software anzubieten, sieht man jetzt erst recht wenige. Die kommen jetzt erst so langsam hoch. Viele haben ihre Maschinen für ihre eigene Bauteilfertigung genutzt und ziehen jetzt ein bisschen nach, auch das Maschinensystem anzubieten. Aber das ist aus unserer Beobachtung noch in den Anfängen. Und da, denke ich, haben wir noch einen gewissen Vorsprung, den wir natürlich auch weiter ausbauen wollen.
Okay, konkrete Kunden wollen Sie nicht nennen, deshalb Abschlussfrage, wollen Sie mir denn zumindest Ihr Lieblingsprojekt nennen, das auf einer Gefertec-Maschine realisiert wurde?
Ja, das muss ich mal kurz drüber nachdenken. Eigentlich ist es schwer zu sagen, dass man sich so ein spezielles Projekt raussuchen würde, weil letztendlich finde ich persönlich, ich finde eigentlich jedes Projekt unheimlich spannend. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen nach Plattitüde. Aber ob das letztendlich ein Ersatzteil für die Bahn oder eine Schiffsschraube ist, jedes hat so ein bisschen seine Eigenheiten. Und ich bin halt so ein Mensch, der von neuen Herausforderungen und Anforderungen lebt und neugierig ist. Und mit jedem Bauteil lernt man natürlich auch dazu. Das ist eigentlich die Herausforderung, die wir uns da jeden Tag stellen. Und deswegen ist also jedes Projekt für sich auch wiederum spannend. Also das kann ich gar nicht auf ein Bauteil zurückführen, weil dass die anderen ja auch genauso waren.
Okay. Prima, Herr Ungewiss, das hat Spaß gemacht. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 26. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also etwa auf Podigee, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch bitte einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.